Der Moment der Wahrheit mit Michael Pachmeier und Carsten Hendrich. Dieses Mal mit Marcel Wunderlich, Hundetrainer in Martin Rütters Team.
Carsten, Hund oder Katze?
Also ich würde schon sagen Hund oder ich weiß nicht. Also Katzen mag ich auch. Also eigentlich bin ich gar nicht so sicher.
Also ich habe mit beiden zusammengelebt und ich muss sagen, die Beziehung zu einem Hund ist schon viel intensiver, vertrauensvoller, harmonischer.
Das stimmt, aber Katzen sind auch sehr, sehr lustig. Also ich gerade diese Unverbindlichkeit finde ich auch schön. Aber das vertrauensvolle, individuelle, intensive mit einem Hund, das finde ich auch toll.
Wir treffen jetzt gleich Marcel Wunderlich. Der ist Hundetrainer. Der arbeitet bei Martin Rütter in der Hundeschule in Wiesbaden und Main-Taunus-Kreis. Und ich glaube, der kann uns richtig viel erzählen über gute Führung, über Kommunikation, über Vertrauensbeziehungen zwischen Menschen und Hunden. Und ich bin mal gespannt, ob wir da auch einiges lernen können und übertragen können auf die Führungsarbeit, die wir in Organisationen machen. Was kann ich aus der Mensch-Hunde-Interaktion lernen, wenn ich eine gute Führungskraft sein möchte?
Dann lassen Sie sich länger warten. Auf geht's mit Marcel Wunderlich.
Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Der Moment der Wahrheit, heute mit Marcel Wunderlich. Lieber Marcel, ein Leben ohne Mops ist möglich, aber sinnlos, sagte einst der großartige und tiefgründige Loriot. Die Hundebesitzerinnen unter uns werden diesen Satz auf ihren Hund bezogen bejahen. Und für dich ist er zum Lebens- und Arbeitsinhalt geworden. Zusammen mit deinem portugiesischen Berghund Calito, deinem ständigen Begleiter, der als Unvermittelbarer aus dem Tierheim nun bei dir lebt. Früher warst du als studierter Informatiker und Psychologe auf Einsen und Nullen fokussiert und wie man die unvorstellbare Rechenleistung von Computern mit der Fähigkeit der Menschen in Einklang bringen kann. Und jetzt bist du Hundetrainer und Inhaber der Martin-Rütter-Hundeschule in Wiesbaden und Main-Taunus-Kreis. Du bist aber nicht nur auf der Hundewiese oder auf dem Trainingsplatz anzutreffen, sondern stehst auch als Trainer vor der Kamera bei der Hundeprofi Rütters Team sowie bei den die Unvermittelbaren. Das Problem ist immer am anderen Ende der Leine, ist eine weit verbreitete Weisheit im Hundetraining. Und wer mit seinem Hund oder seiner Hündin gut auskommen will, muss lernen, die Führung in dieser Beziehung zu übernehmen. Das ist der Grund, warum du nicht die Hunde, sondern die Menschen trainierst. Mit Klarheit, Direktheit und Empathie gibst du ihnen eine Anleitung und lobst Hunde wie Menschen für ihr richtiges Verhalten im Training. Lass uns gemeinsam darüber sprechen, was wir für unser Führungsverhalten in Organisationen und Teams von der Mensch-Hund-Interaktion lernen können. Marcel, schön, dass du heute unser Gast bist.
Danke, dass ich euer Gast sein darf. Ich freue mich sehr auf das Gespräch.
Das wird jetzt Carsten ganz besonders interessieren. Er ist nämlich auch Informatiker. Wie kommt man als Informatiker nach vielen Jahren und ich glaube auch kurz vor der Promotion stehend auf die Idee, Hundetrainer zu werden?
Naja, die Idee ist gar nicht geboren worden kurz vor der Promotion, sondern ich glaube, die kam schon so mit der Frage, was möchte ich denn mal machen, wenn ich aus der Schule raus bin? Aber die Entscheidung, Hundetrainer zu werden, ist ja gesellschaftlich nicht so hoch angesehen und auch bei den Eltern nicht so hoch angesehen. Und dann macht man sich natürlich auch dann Gedanken, was möchte ich denn tun, um Geld zu verdienen? Und da ist auch Hundetrainer nicht die erste Wahl. Also die Faszination für Hunde und das Training von Hunden und alles, was damit zusammenhängt, worüber wir vielleicht heute auch ein bisschen sprechen werden, die war schon sehr früh da. Und dann habe ich aber trotzdem eine Vernunftentscheidung getroffen und habe mich für das Thema entschieden, für das ich mich damals auch sehr begeistern konnte. Und das war die Informatik. Insofern das Studium der Informatik und dann erstmal auch da in die Arbeitswelt oder in die Forschung zum Bereich Informatik reinzuschnuppern, war die logischste Konsequenz.
Und trotzdem haben dich die Hunde nicht losgelassen und du hast irgendwie entschieden, das aufzugeben.
Ja, es war erstmal gar nicht so eine Entscheidung für die Hunde, sondern erstmal gegen den Job, den ich nach meinem Studium gemacht habe. Also nach Bachelor- und Masterstudium stand dann irgendwann die Frage an, was möchte ich denn mit diesem Studium anfangen, und habe die Option bekommen, in der Forschung zu arbeiten, also an der Uni zu bleiben und in dem Bereich, in dem ich meine Masterarbeit geschrieben habe, also der Interaktion zwischen Mensch und Computer, der Darstellung von großen Informationen, weiter zu forschen und irgendwann auch dann die Doktorarbeit zu schreiben. Aber ich bin an einen Punkt gekommen, an dem ich nicht mehr so viel Zeit und Energie einbringen wollte, wie ich eigentlich müsste, um diesen Weg dann weiterzugehen. Und deswegen stand eine Umorientierung an. Und das war dann absolut die Möglichkeit für mich zu sagen, jetzt verfolge ich mal meine zweite große Leidenschaft.
Und wie kam es dazu? Also klingt ja so ein bisschen wie der Moment der Wahrheit, oder?
Ich weiß gar nicht im Nachhinein, ob diese Entscheidung, die Uni zu verlassen, so freiwillig war von mir. Also ich habe ja schon gesagt, dass ich irgendwann an einen Punkt gekommen bin, wo ich nicht mehr so viel Zeit und Energie investieren wollte, wie es müsste, um meine Tätigkeit gut zu erfüllen. Und das habe ich dann auch körperlich gemerkt. Also irgendwann wurde der Gang in die Uni an den Schreibtisch immer schwerer und schwerer. Und meine eigene Motivation, meine Begeisterung für das Thema war nicht mehr so da. Und das funktioniert eine Zeit lang ganz gut oder hat für mich eine Zeit lang ganz gut funktioniert, dass ich meine Motivation nicht intrinsisch hatte, sondern extrinsisch motiviert wurde durch die Kolleginnen, durch meine Chefin, durch Lob an der einen oder anderen Stelle und Begeisterung von anderen für meine Forschung. Aber wenn die Motivation intrinsisch nicht mehr da ist, dann kommt irgendwann der Moment, wo man eine Entscheidung treffen muss. Und so im Nachhinein würde ich sagen, dass das für mich ein Moment war, wo ich das erste Mal eine so große Entscheidung getroffen habe.
Selber getroffen?
Selber getroffen habe, genau.
Also nicht von anderen irgendwie empfohlen oder in eine Richtung geschubst worden zu sein?
Genau, ich habe mich mit dem Hundetrainer für ein Feld entschieden, was jetzt nicht oder in den Augen vieler nicht dramatisch ist, aber ja doch ein anderes Ansehen genießt, als zu studieren und in der Wissenschaft zu arbeiten und Informatiker zu sein. Also das ist eine Entscheidung, die ich für mich getroffen habe, ganz unabhängig davon, wie es bei den anderen ankommt. Und es ist auch eine Entscheidung für mich damals gewesen, so ein bisschen die Sicherheit zu verlassen, weil mit der Entscheidung für den Hundetrainer kam ja auch die Entscheidung für die Selbstständigkeit. Und diesen Mut aufzubringen, den hätte ich, glaube ich, damals, als ich mich für das Studium entschieden habe, auch nicht gehabt. Aber hatte ich dann zu dem Zeitpunkt und habe ich bis heute auch nicht bereut.
Und hast du viel aushalten müssen aus deinem Umfeld an? Wie kannst du das machen? Was soll denn das sein? Oder kann man davon überhaupt leben?
Also das sind Fragen, die mir sehr, sehr häufig gestellt wurden oder auch heute noch gestellt werden, nicht nur von euch. Und trotzdem würden wahrscheinlich viele andere sagen, naja, da war nicht wirklich viel auszuhalten. Für mich aber schon. Also ich würde mich selbst als jemanden bezeichnen, der es sich ein Stück weit einfach dadurch macht, dass er nicht großartig aneckt irgendwie. Und für mich war das aber schon eine Art anzuecken. Einmal bei meinen Eltern natürlich, also nochmal so zweite Pubertät irgendwie zu durchleben, ein bisschen zu rebellieren. Dann bei meinen ganzen Kommilitonen und Arbeitskollegen zu sagen, das möchte ich nicht mehr machen und ich entscheide mich für ein komplett anderes Feld. Und natürlich auch bei meinem Chef ein bisschen anzuecken, weil Promotionsstellen ja nicht wahnsinnig groß im Angebot sind. Also eine Promotionsstelle zu bekommen, finanziert zu bekommen auch, ist schon ein Gut, was man nicht unbedingt aufgibt in den Augen vieler anderer.
Und ich meine, die Alternative wäre ja vielleicht auch gewesen, so einen Mix zu machen, also nicht ganz kalte Wasser. Du hättest ja auch einen Job, also eher mal praktische Erfahrungen mit einem Masterabschluss wäre ja auch gegangen. Auch das war keine Option. Also du hast dann gesagt, so gar weg mit dem Informatikzeug. Ich meine, du hast ja auch viel Zeit damit verbracht. Ein Masterstudium fällt ja auch nicht vom Himmel.
Genau, ich habe viel Zeit da investiert, die ich im Nachhinein auch nicht bereue, weil ja vieles, was ich da gelernt habe, auch heute noch anwenden kann. Aber ich glaube, für mich gab es auch jetzt rückblickend betrachtet damals nicht die Option, das zum Teil zu machen. Also ich glaube, ich brauchte für mich damals wirklich diesen sehr radikalen Cut mit dem Gewissen, dass ich natürlich jederzeit zur Informatik zurückkehren kann, aber ein 50-50 oder Informatik nochmal in einem anderen Bereich anzuwenden, war für mich damals keine Option. Ich wollte tatsächlich das machen, für das ich mich voll begeistern kann und keinen Zwischenweg gehen.
Und das sind die Hunde?
Das sind die Hunde.
Was macht denn das Zusammenleben von Menschen mit Hunden so besonders?
Das ist, glaube ich, gar nicht so pauschal zu beantworten. Also jeder, der einen Hund hat, wird etwas anderes in diese Beziehung reininterpretieren, etwas anderes mit dem Wunsch, einen Hund aufzunehmen, suchen. Ein Hund erfüllt, glaube ich, ganz, ganz, ganz viele Aufgaben für die Menschen. Gibt's natürlich so klassische Beispiele wie den Hund als Arbeitsmittel, also Sprengstoffspürhunde, Assistenzhunde. Da gibt's ganz klar definierte Aufgaben. Aber die allermeisten Menschen, die mit mir trainieren, brauchen den Hund nicht, sind nicht darauf angewiesen, sondern möchten die Beziehungen mit diesem Hund eingehen. Und was diese Beziehungen zwischen Mensch und Hund bedeutet, das ist dann wieder sehr individuell. Der große Vorteil bei Hunden im Vergleich zu anderen Tieren ist ja, dass sie wirklich in der Lage sind, eine vollwertige Beziehung zum Sozialpartner Mensch aufzubauen. Also, dass es diese Beziehung zwischen zwei Arten gibt, die eine Qualität erreichen kann, die dem Hund vollkommen ausreicht. Den meisten Menschen nicht. Also die meisten Menschen wollen natürlich auch noch Sozialkontakt zu Menschen haben. Aber dem Hund reicht es erstmal zu einem Stück weit wirklich aus, eine Beziehung zu dem Menschen einzugehen. Und das findet man natürlich bei anderen Tieren so gar nicht.
Hat sich denn der Hund den Mensch ausgesucht oder wie kam das dazu, dass es diese enge Beziehung gab zwischen Mensch und Hund?
Ich hatte noch nie einen Menschen im Training, der gesagt hat, der Hund hat sich, oder wo ich festgestellt habe, der Hund hat sich wirklich diesen Menschen ausgesucht. Manchmal, gerade so beim Welpenkauf, berichten das die Menschen, dass sie sich verschiedene Welpen angucken und dann irgendwie merken, oh, dieser Welpe hat sich mich ausgesucht. Aber das gibt es in dem Sinne eigentlich nicht. Und das ist natürlich auch eine Ursache für viele Probleme im Zusammenleben. Also der Mensch sucht sich einen Hund aus und entscheidet auch für diesen Hund, wie das zukünftige Leben und Zusammenleben aussehen wird. Und manchmal interpretiert der Mensch dann in diese Entscheidung auch noch rein, dass der Hund so etwas wie Dankbarkeit zum Beispiel mitbringen muss. Oder dass mit dieser Entscheidung auch direkt klargestellt wird, wie die Beziehung zwischen Mensch und Hund aussieht, wie die Aufgabenverteilung aussieht. Und das ist aber alles nicht der Fall.
Ist es dann das Thema, dass es eine zu sehr eine Vermenschlichung von Hunden ist oder von Tieren ist, obwohl es ja eigentlich eine doch deutliche Beziehung zwischen einem Menschen und einem Tier ist?
Das kann passieren. Also es gibt die Menschen, die in der Beziehung zu dem Hund und in dem Verhalten des Hundes menschliches Verhalten reininterpretieren. Und das birgt aber ganz viel Potenzial für Missverständnisse, weil es eben zwei unterschiedliche Arten sind.
Ja, beziehungsweise ist ja auch ein Familienmitglied irgendwo. Ne? Also es sind, glaube ich, schon Projektionen, die vielleicht auch in das Tier irgendwo stattfinden. Weil man sieht das oft, ne? Warum haben ältere Menschen vielleicht gerne mal einen Hund? Ist auch vollkommen verständlich, ne? Weil dann jemand da ist, mit dem sie eben noch diese Beziehung haben. Wenn der Partner, die Partnerin, die Kinder nicht mehr da sind, die Kinder ausgezogen sind und so weiter. Und das Bedürfnis nach Beziehung und auch nach Treue, und das ist ja auch, glaube ich, etwas, was man Hunden nachsagt, ne? Also dieses Treusein, immer an deiner Seite sein, es ist egal, du kannst nichts falsch machen, so ungefähr. Die gucken da nicht drauf, sondern die sind immer da, ne? Und ich glaube, das hat eine besondere Qualität für Menschen, könnte ich mir vorstellen.
Absolut, das merke ich und das würde ich so unterschreiben, dass Hunde, wenn es gut läuft, ein Familienmitglied sind und stellenweise auch Ersatz für zum Beispiel Kind und Partner sein können. Und manchmal werden Hunde diesen Aufgaben gerecht, manchmal auch nicht. Aber gerade so dieser Punkt Treue ist etwas, was bestimmt jeder Mensch an seinem Hund schätzt. Und deswegen ja auch nochmal viele Hundemenschen zum Beispiel keine Katzenmenschen sind, weil diese Treue, die man von einem Hund erlebt, bei einer Katze wirklich vergeblich zu suchen ist, würde ich sagen.
Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch der, oder könnte ich mir vorstellen, dass das auch der Unterschied ist. Also ne, suchst du wirklich diese etwas engere Beziehung der Fixierung auch auf dich als Person, dann bist du vielleicht eher bei den Hunden, ne? Wenn du das nicht so brauchst, wenn du auch unabhängig, das Unabhängige, dann bist du vielleicht eher bei den Katzen. Wir haben eine Katze zu Hause, die uns immer besucht, eine wilde Katze. Und das ist auch eine schöne Beziehung, weil es einfach keine Beziehung ist. Mhm. Also die kommt halt immer, die kommt
ohne
halt
Verpflichtung.
Einfach, ohne Verpflichtung. Die kommt halt immer so vorbei, aber das hat halt auch einen gewissen Humor. Ne? Die kommt dann vorbei, sitzt bei dir vor der Tür und glotzt einfach rein. Und dann guckt sie und dann siehst du so, es wäre gut, wenn du mir jetzt mal irgendwas zu futtern geben würdest. Und ab und zu kriegt sie halt auch mal was. Ne? Und wenn sie nichts kriegt, dann ist sie auch beleidigt und dann haut sie auch wieder ab. Ne? Aber das hat halt auch einen gewissen Charme, also eine gewisse Unverbindlichkeit. Aber du weißt halt, du bist auch nur als Mensch Mittel zum Zweck, ne? Für die
genau.
Katze.
Genau, ihr habt eine Beziehung
Katzen
miteinander,
haben Personal,
aber keine enge Bindung. Ja. Genau. Also wahrscheinlich ist es der Katze erstmal egal, wer das Futter hinstellt.
Ja.
Sie freut sich darüber, wenn du es hinstellst und du freust dich dann vielleicht auch, wenn sie das frisst. Aber ich würde mal behaupten, dass jetzt sowohl die Katze als auch du in dieser Situation austauschbar sind für den jeweils anderen. Und Beziehungen kommen wahnsinnig schnell zwischen Mensch und Hund zustande. Aber diese tiefe, enge Bindung, die, wenn es gut läuft, zwischen Mensch und Hund entsteht, das sucht man bei der Katze vergeblich, wenn man es denn sucht.
Bist du denn jetzt mehr Hundetrainer oder bist du eigentlich mehr Menschentrainer, der den Menschen erklärt, wie sie mit ihren Hunden gut zusammenleben?
Ich nenne mich Hundetrainer, aber ich bin Letzteres. Also der Weg im Training geht in aller Regel über den Menschen. Es gibt auch mal Situationen, da kann ich direkt mit dem Hund trainieren. Ich trainiere zum Beispiel auch im Tierheim, wo es keine direkte Bezugsperson gibt. Aber was man doch immer wieder feststellen muss, dass das, was man dem Hund beibringt, was ja zum großen Teil auch ist, wie gehen wir denn miteinander um? Wie hat sich denn ein Hund in unserer menschengemachten Welt oder Menschen gegenüber zu verhalten? Das wird er einfach auf Dauer nur zeigen, wenn es auch seinen Sozialpartner zeigt. Das heißt, es bringt überhaupt nichts, wenn ich mit dem Hund direkt trainiere, sondern ich helfe dem Menschen, seinen Hund zu verstehen, die Bedürfnisse des Hundes kennenzulernen und ich trainiere den Menschen darin, sich dem Hund verständlich zu machen.
Heißt das, dass die Beziehung zu einem Hund eher sozusagen eigentlich einseitig oder dominant durch den Menschen geprägt wird, also wie diese Beziehung aussieht? Wenn das so ist, wäre das ja auch vielleicht ein Unterschied zur Beziehung zwischen Menschen. Also wenn ich im Prinzip sage, ich kann durch mein Verhalten die Beziehung bestimmen, wenn ich mit Menschen zu tun habe, ist das ja schon eine wechselseitige Geschichte, ne? Weil doch vielleicht dort es sowas wie Individualität gibt und der Hund sich vielleicht doch in seiner Natur etwas mehr anpasst an mich oder unterordnet, weiß ich nicht.
Genau, man kann das schon so bezeichnen als Unterordnung und Anpassung trifft das auch gut. Diese Anpassung passiert nicht ganz freiwillig, sondern diese Anpassung ist notwendig, damit der Hund in unserer menschlichen Welt, ohne irgendwie auffällig zu sein, existieren und mit uns leben kann. Und diese Anpassung in den seltensten Fällen passiert auch nur ausgehend vom Hund, sondern natürlich ausgehend vom Menschen. Und da trifft auch Dominanz den Punkt, denn nur wenn der Mensch in vielen Punkten dominant gegenüber dem Hund agiert, kann sich der Hund unterordnen. Und nur dann kann es funktionieren, weil in dem Moment, wo der Hund wahnsinnig viele Entscheidungen trifft, kommt es eben zu diesem verhaltensauffälligen Hund. Zu lernen, wie ist man denn dominant, ohne das gleichzusetzen mit, wie ist man dem Hund gegenüber aggressiv oder wie äußert man sich auch verständlich gegenüber dem Hund, das sind Punkte, die die Menschen bei uns im Training dann lernen.
Kannst du noch mal erklären, weil du bist ja bei Martin Rütter, auch im Team, im TV-Team, ihr macht das anders als andere? Ist das irgendwie zu vergleichen mit anderen Hundetrainerinnen, die es gibt in Hundevereinen zum Beispiel? Was zeichnet euch da besonders aus?
Ja, der Begriff Hundetrainer ist nicht geschützt. Es gibt keine eindeutige Zertifizierung für Hundetrainer. Jeder kann sich Hundetrainer nennen. Und in Vereinen gibt es auch keine weitere Voraussetzung, um als Hundetrainer tätig zu sein. Wenn man Geld dafür verlangen möchte, so wie ich das möchte, dann muss man vor dem Veterinäramt eine Prüfung abgelegt haben, die im Wesentlichen bescheinigt oder bescheinigen soll, dass man tierschutzkonform arbeitet. Bisschen was über das Lernverhalten von Hunden weiß, aber es ist in keiner Weise irgendeine Auszeichnung für gutes Training oder guten Umgang mit Menschen, die einen Hund haben. Und was Martin Rütter Hundetrainer, so wie ich einer bin, auszeichnet, ist im Ersten einfach nur, dass wir die Ausbildung bei Martin Rütter und seinen Dozierenden gemacht haben. Was aber diese Trainingsphilosophie, die Martin Rütter ins Leben gerufen hat, würde ich sagen, am besten beschreibt, ist Individualität. Also es geht vorrangig darum, was braucht dieser eine Mensch und dieser eine Hund für ihr Zusammenleben. Das heißt gerade sowas wie, wie bringe ich dem Hund Sitz bei? Da gibt es natürlich ein paar Standardwege, die man machen kann und ich würde sagen, das dürfte auch nahezu jeder Hundetrainer hinkriegen, einem Hund Sitz beizubringen. Bei uns, bei den Martin-Rütter-Hundetrainern, würde vielleicht erstmal die Frage im Raum stehen, muss der Hund denn überhaupt Sitz lernen? Braucht er diesen Trick? Und immer dann, wenn eben Schema F nicht mehr funktioniert, dann steht die Frage im Raum, was gibt es denn noch für Möglichkeiten? Und dann kommt dieser Punkt Individualität halt nochmal ganz groß in den Vordergrund und damit man individuell trainieren kann, braucht man ein Verständnis von Hunden. Also man muss jede Menge über Hunde wissen, darüber Bescheid wissen, wie Hunde lernen, was Hunde brauchen, was sie für Bedürfnisse haben, aber auch was der Mensch zum Beispiel für Bedürfnisse hat, was der Mensch leisten kann, was der gemeinsame Alltag mitbringt. Und das ist dann etwas, was uns, glaube ich, leider schon von vielen Hundetrainern unterscheidet.
Wie ist es denn aus Sicht eines Hundes? Also man beobachtet ja oft eben auch diese Vermenschlichung von Hunden, die dann behandelt werden wie Kinder, die werden angezogen, gehen jede Woche zum Friseur und was weiß ich. Aus Sicht eines Hundes ist das, also dieses, sagen wir mal, Wohlfühlbehandlungsprogramm, ist das gut für Hunde oder leiden die eigentlich unter sowas?
Auch das hängt sehr vom Hund ab. Also es gibt natürlich sowas wie den Pudel zum Beispiel, dessen Fell muss regelmäßig bearbeitet werden. Ansonsten wäre es ein Fall für den Tierschutz. Das heißt, da ist der Gang zum Beispiel zum Hundefriseur auch zum Wohle des Hundes. Kein Hund muss verkleidet werden. Es gibt Hunde, die frieren im Winter, weil ihnen die entsprechende Unterwolle fehlt. Auch da ist es gut, wenn der Hund angezogen wird. Aber kein Hund profitiert davon, wenn zum Beispiel das Fell gefärbt wird. Das ist etwas, was wir Menschen dann gerne haben. Das ist aber ja nicht nur im Umgang mit den Hunden so, sondern auch schon bei der Zucht von Hunden so. Also wir züchten heute Hunde ja nicht mehr danach, was wir im Alltag brauchen, sondern zu einem ganz großen Teil davon, was wir uns im Alltag wünschen. Und das betrifft ganz viel auch das Optische. Kein Hund profitiert davon, wenn die Nase extrem kurz ist und sie dadurch Atemnot kriegen und bei Temperaturen ab 15 Grad nahezu nichts mehr machen können draußen. Der Mensch findet aber dieses optische Merkmal, kurze Nase, Kindchenschema, attraktiv, züchtet also diese Hunde. Wir haben im Umgang mit Hunden sehr viel, was wir für uns Menschen tun. Und an vielen Punkten, jetzt gerade so was Qualzuchtmerkmale, wie eben eine kurze Schnauze angeht, theoretisch Gesetze, die dem Schutze des Hundes dienen sollen, in der Praxis aber nicht wirklich angewendet werden.
Gibt es denn in den Beziehungen Mensch-Hund, gibt es denn bestimmte Muster, also wiederkehrende Dinge, warum etwas dysfunktional ist, also warum die Sachen schwierig sind? Also ist zum Beispiel diese Verhätschelung, ist es ein Muster, weiß ich nicht, oder ist es, wenn die Dominanzverhältnisse nicht geklärt sind, könnte ich mir vorstellen, wenn der Hund, wie du sagst, dann Entscheidungen treffen muss, wo er überfordert ist, wenn der Mensch eigentlich nicht die Dominanz hat, die er braucht. Also gibt es da gewisse Muster, warum ihr gerufen wird, sag ich mal?
Die gibt es und da hast du schon zwei angesprochen. Also Verhätschelung geht ja häufig damit einher, dass die Bedürfnisse des Hundes nicht wahrgenommen werden. Wenn nicht wahrgenommen wird, dass der Hund bestimmte Interessen hat und wenn es der kleine Malteser zum Beispiel ist, der trotzdem gerne draußen jagen geht, statt draußen im Buggy durch die Gegend geschoben zu werden, dann werden die Bedürfnisse des Hundes nicht beachtet. Und das kann dann dazu führen, dass der Hund zum Beispiel Frust entwickelt. Dieser Frust kann sich dann wieder in Bellen oder in Beißen, wenn er in den Korb gesetzt wird oder so, äußern. Also das ist ein sehr häufiges Problem, dass die Bedürfnisse des Hundes nicht bekannt sind oder sich darüber hinweggesetzt wird, einfach weil der Mensch davon ausgeht, dass sich der Hund unterzuordnen hat, ohne dass der Mensch irgendwas dafür tut. Und wichtiger Punkt ist ja auch noch, dass der Mensch etwas dafür tun muss, dass sich der Hund zurücknimmt. Also er muss durch sein Verhalten, durch sein Auftreten die Beziehung so gestalten, dass er der dominante Part ist. Und um das eben zu schaffen, um der dominante Part in der Mensch-Hund-Beziehung zu sein, muss ich nicht besonders irgendwie aggressiv sein, muss ich nicht in jeder Situation irgendwie den Hund zurückdrängen, einschränken, sondern ich muss kluge Entscheidungen treffen.
Das führt mich gerade dazu, daran zu denken, dass ja auch Menschen, die Führung haben in Teams, eigentlich so ein bisschen das Verhalten auch an den Tag legen sollten, was du gerade beschrieben hast. Ja? Also sich auf die Individualität der Teammitglieder einlassen, deren Bedürfnisse kennen, jetzt nicht mega dominant aufzutreten und sagen, ihr müsst jetzt das tun, was ich will, ja? Weil das ja dann auch wieder Gegenreaktionen hervorbringt. Also was glaubst du, was man in der Kommunikation aus der Interaktion Mensch-Hund lernen kann, auch für das Verhalten, wie wir in Gruppen miteinander umgehen? Gibt es Mythen in der Kommunikation Mensch-Hund, die wir einfach missverstehen?
Also, damit ich den Hund entsprechend führen kann, muss ich ihn verstehen. Und ein großes Problem beim Verständnis von Hunden ist, dass sich Menschen nicht die Mühe machen, das Gegenüber zu verstehen. Es wird ganz viel mit dem Hund interagiert, aber häufig sehr wenig kommuniziert. Und ich würde sagen, Kommunikation zeichnet ja aus, dass ich bestimmte Informationen transportiere und mich dem Hund gegenüber verständlich mache. Und das, was der Hund kommuniziert und das, was er an Informationen transportieren möchte, eben auch wieder aufnehme und darauf reagiere. Das heißt, ich brauche ein Verständnis darüber, wie der Hund kommuniziert. Und wenn ich mit dem Hund kommuniziere, muss ich darauf achten, wie die Reaktion des Hundes ist. Ganz häufig sprechen wir wahnsinnig viel mit unseren Hunden. Es kommt aber beim Hund nichts an.
Weil wir ihn zutexten?
Weil wir ihn zutexten, weil wir Wörter verwenden, die dem Hund einfach nichts bedeuten. Und weil sich beim Verhalten des Hundes überhaupt nichts ändert und wir aber das nicht wahrnehmen und trotzdem einfach den Hund zum Beispiel weiter zutexten. Also diese klare Kommunikation, dieses Verständlichmachen, dieses auch Aufnehmen, kommt etwas beim Gegenüber an. Das ist ein ganz wichtiger Punkt im Hundetraining und sicherlich auch etwas, was man in der Mensch-zu-Mensch-Beziehung oder im Zusammenarbeiten ganz häufig wiederfindet.
Wie funktioniert denn da Kommunikation? Also was kapiert denn so ein Hund überhaupt? Also ich könnte mir vorstellen, Tonalität, die irgendeine Emotion ausdrückt, ne? Also bin ich böse oder bin ich liebevoll, ne? Sowas. Aber es gibt ja auch sowas wie Kommandos, ne? Das heißt, der muss ja schon dann Sitz, Platz und so auch Worte hören, verstehen, ne? Muss auch, beides muss irgendwie gehen, oder?
Genau, man kann das so ein bisschen unterscheiden, würde ich sagen, zwischen Tricks, die ein Hund lernen kann und die er auf ein Signal, zum Beispiel auf ein Wortsignal abrufen kann. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite die direkte Kommunikation, die nicht erst aufwendig einstudiert werden muss. Also in der Hund-Hund-Kommunikation passiert das allermeiste über visuelle Kommunikation. Während wir Menschen wahnsinnig viel miteinander reden und auch die Gestik, Mimik vom Gegenüber wahrnehmen, wird doch, würde ich sagen, das allermeiste an Informationen verbal ausgedrückt. Das ist bei den Hunden anders. Und wenn ich ein Verständnis dafür habe, was die Gestik, was die Mimik, was die Körpersprache der Hunde bedeutet, dann kann ich mir das zunutze machen, dann kann ich das nachahmen und das wird dann meistens sehr schnell auch vom Hund verstanden. Ist aber natürlich auch wieder Risiko für Missverständnisse.
Wobei das ja auch, wenn man das einordnet, man sagt ja auch gerade bei Menschen, auch eigentlich mehr als 60%, 70% ist nonverbale Kommunikation, ne? Das heißt, wir können durch Sprache zwar viel ausdrücken, aber kommunizieren tun wir anscheinend trotz allem mit dem Körper, ne?
Wir legen viel mehr Wert darauf, was wir sagen, anstatt darauf zu achten, wie unsere Körperhaltung, Körperspannung, Mimik, Gestik
auch was wir unterbewusst vielleicht auch sogar wahrnehmen, also an Signalen, die es vielleicht gar nicht bewusst sind, ne?
Das ist vielleicht die bessere, treffendere Formulierung als das, was ich gesagt habe, ja, also ja. Dass wir weniger Wert darauf legen. Also ich kann meinen Hund zu mir rufen, kann aber gleichzeitig eine Körperhaltung einnehmen, die dem Hund signalisiert, bleib eher fern von mir. Und diese Körperhaltung, die ich dafür einnehme, ist etwas, was aus menschlicher Sicht sehr logisch erscheint, aus Hundesicht aber eben ausdrückt, bleib fern von mir. Also dieses nach vorne beugen, dieses Ansehen vom Hund, für uns eine einladende Geste, signalisiert dem Hund aber, bleib fern. Und das ist meistens gewichtiger für den Hund, also das, was ich durch meine Körpersprache ausdrücke, als das, was ich dem Hund entgegenrufe, wie ein Komm.
Und das erzeugt wahrscheinlich Stress, ne, beim Hund. Also dieses widersprüchliche Informationen, könnte ich mir vorstellen, dass das Stress auszeugt, weil dann ist er verwirrt, ne?
Mal mehr, mal weniger. Ja, mal kommt ein bisschen auf den Charakter des Hundes an, aber kann zu Stress führen. Meistens sorgt es bei den Hunden, die ja sehr gut darin sind, sich anzupassen, also an die Umgebung anzupassen, an die Umstände anzupassen, an den Menschen anzupassen, sorgt das meistens dafür, dass sie einfach wahnsinnig stumpf in der Kommunikation werden. Also die meisten Hunde lernen sehr schnell, dass Menschen nicht nur anders kommunizieren, sondern eben auch widersprüchlich kommunizieren. Und Hunde, die das gut lernen können, sind dann auch nicht weiter auffällig.
Wie ist das eigentlich bei Hunden untereinander? Also was ich immer beobachte, was ich total interessant finde, dass anscheinend, ob die sich mögen oder nicht, das geht manchmal so rucki-zucki, ne? Von einer Sekunde auf die andere. Ich weiß nicht, ob das am Geruch oder woran das liegt. Aber ich beobachte das manchmal, dass, ne, wenn du jemanden hast, befreundet, der einen Hund hat, passiert ja öfter mal, dass man zusammen irgendwie spazieren geht und dann kommt irgendwie jemand vorbei mit einem Hund, die haben sich noch nie gesehen, 5 Meter auseinander und du merkst sofort, die können sich nicht leiden. Also ist das das? Manche sagen mir, das liegt auch daran, dass die an der Leine sind, weil die dann irgendwie Territorien oder beschützen wollen oder sowas. Woran liegt das? Dass da manche laufen aneinander vorbei, es ist total gechillt und andere, da ist sofort Stress da und du weißt gar nicht warum.
Naja, eine Ergänzung, die ich dazu noch machen möchte, ist, dass Menschen, die nicht geübt da drin sind, die Körpersprache der Hunde zu lesen, ganz viel auch übersehen. Das heißt, in dem Moment, wo man zwei Hunde sich gegenüberstehend sieht und dann vielleicht auch das Gefühl entwickelt, die können sich nicht leiden, die können sich nicht riechen, ist vielleicht schon ganz viel Kommunikation, vielleicht auch Provokation schon abgelaufen. Wir haben sie als Menschen nur nicht wahrgenommen. Der andere Punkt ist, wieso sich manche Hunde aber einfach auch wirklich nicht leiden können, weil sie konkurrieren. Weil sie zum Beispiel um das Gebiet konkurrieren, in dem sie unterwegs sind, also eine gewisse territoriale Motivation mitbringen, das Gegenüber nicht im eigenen Vorgarten haben wollen, weil sie konkurrieren um Beute, die in diesem Gebiet unterwegs ist. Also es gibt in der Regel, wenn sich Hunde nicht leiden können, irgendetwas, was beide Hunde haben wollen und aber nicht bekommen, wenn das Gegenüber dieselbe Motivation mitbringt wie der andere Hund eben. Und die Leine, ja, ist ein Faktor, der so eine Begegnung verschlimmern kann. Vor allem deswegen, weil Hunde eben nicht auf die Art und Weise kommunizieren können, wie sie es ohne Leine täten. Also der Mensch nimmt auf der einen Seite durch diese Leine ja eine starke Einschränkung vor und ist auf der anderen Seite, wenn es knallt, aber offenbar nicht in der Lage zu führen. Also diese Situation so zu führen, dass der Hund sich zurücknehmen kann. Und dann gibt's eben wieder diesen Widerspruch. Auf der einen Seite eine Begrenzung des Hundes und auf der anderen Seite aber aus Hundesicht zumindest die Notwendigkeit zu kommunizieren und anders zu kommunizieren, als es an der Leine möglich wäre.
Ich verstehe, dass Klarheit in der Kommunikation unheimlich wichtig ist. Wie kann man das üben, dass man zum einen die Missverständnisse in der Kommunikation minimiert und präziser ist in seinen Ansagen, in seinen Befehlen, in seinen Kommandos?
Durch Beobachtung, durch intensive Beobachtung kommt man da, glaube ich, am besten hin. Also man muss ein bisschen Theoriewissen darüber haben, wie sich Hunde äußern und dann ganz viel Blickschulung betreiben. Das heißt, was wir auch in der Hundetrainerausbildung ganz viel machen, ist, dass wir auf Hundewiesen unterwegs sind, einfach nur beobachten, wie reagieren die Hunde aufeinander, wie sieht das körpersprachliche Signal bei dem einen oder bei dem anderen Hund aus, bei dem Hund mit viel Fell, wenig Fell, stehenden Ohren, liegenden Ohren und so weiter. Das heißt, diese Blickschulung ist extrem wichtig. Dabei helfen dann auch manchmal Videoanalysen. Also man kann sich da wirklich reinfuchsen, aber man muss es eben auch tun. Und wenn man das kann, also wenn man das Gegenüber, den Hund, wenn man den lesen kann, dann kann man ja auch beobachten, wie reagiert denn der Hund, abhängig davon, was ich ihm kommunizieren möchte. Und wenn man sich dann selbst vielleicht auch noch beobachtet dabei, dann findet man auch noch raus, wo vielleicht der Unterschied ist zwischen dem, was ich tatsächlich kommuniziere und dem, was ich kommunizieren möchte. Also wie bei dem Beispiel des Rückrufs, ich möchte, dass der Hund kommt und das sage ich ihm zwar über das gelernte Signal, meine Körpersprache drückt aber etwas ganz anderes aus und ich merke immer, wenn ich meinen Hund rufe auf diese eine Art und Weise, kommt er sehr zögerlich oder kommt vielleicht gerade gar nicht und rennt wieder woanders hin. Und wenn ich das merke, dass ich mit dem, was ich kommunizieren möchte oder mit dem, was ich kommuniziere, nicht das erreiche, was ich möchte, dann kann ich mich verändern.
Wie sehr ist denn Vertrauen in der Beziehung Grundlage überhaupt für eine gute Kommunikation, für ein gutes Zusammenleben und wie stelle ich das her?
Ich erreiche die Führungsposition nicht, indem ich den Hund komplett unterbuttere, sondern ich bin für den Hund in der Führungsposition, wenn es aus Hundesicht sinnvoll ist, sich mir anzuschließen.
Und wie entscheidet der Hund das?
In dem Moment, wo ich auch für den Hund Entscheidungen treffe, also zum Beispiel für den unsicheren Hund Sicherheit gebe in bestimmten Situationen oder durch entsprechende Gestaltung eines Spaziergangs auf die Bedürfnisse des Hundes eingehe, also zum Beispiel seine jagdliche Motivation, seine Freude daran, etwas zu verfolgen, hinter irgendetwas herzurennen. Wenn ich diese Bedürfnisse des Hundes befriedige, dann macht es aus Hundesicht Sinn, sich mir anzuschließen, weil ich richtige Entscheidungen treffe und weil er durch mich ganz vieles erreicht, was er gerne hätte.
Ist ja so ein bisschen wie auch in Unternehmen oder in Organisationen. Also wir glauben ja auch immer, Führung wird dadurch konstituiert, dass wir sagen, du bist eine Führungskraft und das ist dein Team und das Team hat jetzt der Führungskraft zu folgen. Aber wir erleben ja auch, dass das ja nicht so mit oder die Mufti funktioniert, sondern dass die Teammitglieder selber schon auch entscheiden, folge ich dieser Person oder folge ich nicht. Und das sind eigentlich fast ähnliche Faktoren, würde ich mal sagen, die du auch gerade aufgezählt hast in der Mensch-Hunde-Beziehung.
Mhm. Denke ich auch, also der persönliche Nutzen eines Mitarbeiters oder Mitarbeiterin, ne, sich einem Team einzufügen, der muss gegeben sein. Also die Vision kann noch so toll sein, Wenn ich keine Optionen in dieser Organisation habe, mich zu entwickeln, dann ist auch, warum soll ich dann da bleiben? Und auf der anderen Seite, wenn ich das Gefühl habe, nur ausgenutzt zu werden als billige Arbeitskraft, wenn ich es mal so sage, ne, ist das auch keine Option. Also wenn ich es mir leisten kann, mich zu verändern. Das heißt, es ist schon eine Art Transaktion, die da stattfinden muss, damit das Ganze gewissen Bestand hat bis zu einer gewissen Zeit. Und wenn sich dann dieses Verhältnis, dieses Nutzenverhältnis irgendwie verschiebt, dann löst sich meistens die eine Seite von der anderen.
Und das gibt es auch bei den Hunden. Also in freier Wildbahn gibt es das und ist auch möglich, dass ein Hund tatsächlich abwandert. Das ist bei unseren Haushunden natürlich nicht möglich. Der kann nicht von heute auf morgen ausziehen. Aber was die Beziehung und die Bindung zwischen Mensch und Hund angeht, da ist auch diese Abwanderung möglich.
Wie sehr sind die Menschen bereit, denn auch sich zu verändern, um diese Beziehung aufzubauen, zu pflegen, zu intensivieren, diese vertrauensvolle, respektvolle Beziehung?
Das hängt stark von den Menschen ab. Also es gibt Menschen, die sich zum Wohle ihres Hundes verändern, eigene Bedürfnisse zurückstecken, um das ein oder andere Bedürfnis des Hundes zu erfüllen und dadurch dann aber auch wieder in die Führungsposition zu kommen. Es gibt aber auch Menschen, die dazu nicht bereit sind, die zum Beispiel die Erwartung haben, dass dadurch, dass es ein Hund ist, der keine eigenen Bedürfnisse, keine eigenen Wünsche haben darf. Und das wird aber in aller Regel nicht funktionieren. Also das Zusammenleben zwischen Mensch und Hund wird dann immer wieder die Quelle von Problemen im Alltag sein.
Wie sehr sind so Stresssituationen in dieser Beziehung hinderlich? Und wie schaffe ich Ausgleich oder wie schaffe ich auch, gibt es sowas wie eine innere Ruhe, dass man auch gucken muss, dass die Situation einfach, das Zusammenleben einfach auch eine gewisse innere Ruhe hat?
Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass Hunde sehr visuell kommunizieren, dass wir Menschen das auch tun und uns dessen aber nicht immer bewusst sind. Hunde sind sehr gut darin, uns zu lesen und sind sehr gut darin zu erkennen, wie ernst wir etwas meinen, wie souverän wir eine Entscheidung treffen, wie ruhig wir innerlich sind. Und wenn wir Souveränität vermitteln wollen, ohne die Entscheidung für den Hund, für den gemeinsamen Alltag wirklich souverän zu treffen, dann wird auch das in der Regel nicht funktionieren. Dann fällt das auf. Also sich seiner selbst sicher zu sein, dem sicher zu sein, was man möchte, sich sicher darin zu sein, was der Hund jetzt braucht, was das gemeinsame Unterwegssein zum Beispiel braucht, das ist wirklich wichtig, weil ansonsten ist es Schauspielerei und die fällt dem Hund meistens sehr schnell auf.
Und am besten habe ich diese Sicherheit schon vorher gewonnen, bevor ich in diese Mensch-Hunde-Interaktion eigentlich eintrete oder übersetzt als Führungskraft, bevor ich auf mein Team treffe, bevor ich in der Situation jetzt überlege, was soll ich eigentlich machen, dass ich mir eigentlich vorher schon überlegt habe, wie ist mein Führungsstil, wie soll ich in dieser oder jenen Situation führen, reagieren, agieren.
Genau, das wäre gut. Weil die wenigsten Menschen sind als Naturtalent in ihrer Rolle geboren. Also natürlich müssen sich die Menschen dann auch immer da reinfinden in den Umgang. Je mehr Erfahrung ich schon habe in solchen Situationen, desto glaubwürdiger kann ich dann wirklich agieren, wenn es drauf ankommt. Und desto mehr kann sich an der Stelle der Hund auch zurücknehmen beziehungsweise das annehmen.
Wie funktioniert das eigentlich, dass ein Hund einen Menschen liest? Das heißt ja auch, dass Hunde eben auch Emotionen irgendwie wahrnehmen, Unsicherheit und sowas. Klar, das kann ich durch Körperhaltung und so vielleicht ein bisschen signalisieren, aber spüren Hunde auch irgendwie, also haben die Antennen irgendwie? Wie lesen die Menschen? Dass das nur wirklich auch rein visuell, dass es vielleicht irgendwie Körpersignale sind, die bei mir unterbewusst sind, die Unsicherheit suggerieren und der Hund checkt das irgendwie.
Und das ist der allergrößte Anteil. Also Hunde, die mit Menschen aufgewachsen sind oder neben Menschen gelebt haben, also manche Straßenhunde, die lernen eben auch, die Menschen zu lesen. Und ein ganz wichtiger Punkt beim Lesen von Menschen ist ja zu lernen, was bedeutet eine bestimmte Körperhaltung? Was passiert als nächstes, wenn der Mensch so und so auf mich zukommt? Wann ist der Mensch in der Lage, konsequent etwas durchzusetzen und wann ist er das nicht? Und in dem Moment, wo wir mit unseren Haushunden über eine längere Zeit zusammenleben, kann sich das natürlich nochmal intensiver entwickeln. Und dann, ja, haben die Hunde durchaus Antennen dafür, wie es mir in bestimmten Situationen geht. Wenn ich in Begegnungssituationen gehe mit anderen Hunden auf dem Spaziergang und ich weiß, mein eigener Hund wird ausflippen, dann kann ich das sehr gelassen sehen und kann sagen, ja, das ist eben bei meinem Hund so und mir ist das irgendwie egal, wie andere Menschen darauf reagieren, dann kann ich in der Situation ruhig und entspannt bleiben und dann nehme ich, egal wie die Situation abläuft, die Situation schon mal entspannter war, aber ein Anteil macht eben auch aus, dass der Hund entspannter sein kann in der Situation. Wenn ich mich aber schon selbst da reinsteigere, unsicher bin, ob ich den Hund zum Beispiel halten kann, ob ich angemeckert werde von dem menschlichen Gegenüber und so weiter, dann werde ich in der Situation unsicher, verhalte mich anders, als der Hund das aus sicheren Situationen kennt, nehme eine unsichere Körperhaltung ein und das erkennen die Hunde sehr schnell.
Legst du eigentlich in der Familie fest, wer die Führungsperson ist zu dem Hund? Ich könnte mir gut vorstellen, dass viele Hundebesitzerinnen denken, das ist mein Hund, also bin ich auch die natürliche Führungsperson. Aber wir haben ja vorhin ja schon gesagt, das Problem ist ja immer am anderen Ende der Leine. Vielleicht sind ja auch bestimmte Menschen gar nicht geeignet dafür, in dieser Situation zu führen. Aber vielleicht andere Familienmitglieder sind es, weil sie bestimmte Fähigkeiten haben. Gehst du dann da rein und sagst, entweder arbeitest du jetzt an dir selber oder wir müssen vielleicht auch gucken, wer hier in dieser Familie die eigentliche Führungsrolle übernimmt?
Das kommt schon hin und wieder vor, ja. Also gerade in der ganz klassischen Familie Mann, Frau, Kinder ist es sehr häufig so, dass der Mann sich in der Führungsposition sieht, zumindest dem Hund gegenüber. In der Realität ist es häufig so, dass tatsächlich bei der Frau vieles besser funktioniert im Training. Dass die Frau viel klarer mit dem Hund kommunizieren kann, viel mehr über die Bedürfnisse des Hundes weiß, viel mehr durchsetzen kann, weil sie aus Hundesicht sinnvolle Entscheidungen trifft und nicht über Stärke oder Lautstärke anbrüllen und so weiter agiert. Das heißt, sehr häufig wünscht sich der Mann, die Führungsposition einzunehmen. Es gibt Probleme im Alltag und die Aussage ist, orientier dich mal ein bisschen mehr an deiner Frau, weil die eigentlich die Führungsposition besser ausfüllen würde. Ja, das gibt es und führt dann natürlich auch entsprechend zu Unmut.
Was ist denn mit Kindern? Haben Kinder eine natürliche Führungsautorität und sind vielleicht dafür auch geeignet, in der Interaktion mit dem Hund Führung zu übernehmen?
Es gibt immer mal wieder die Kinder, die tatsächlich besser mit dem Hund kommunizieren, als es die Eltern können. Aber wenn wir jetzt mal von Kindern bis vielleicht 12 Jahren ausgehen, dann ist das ganz häufig so, dass sie tatsächlich von dem Hund überhaupt nicht ernst genommen werden. Dann kann sowas wie ein Sitz mit dem Keks in der Hand gut funktionieren, aber das Abspulen eines Tricks auf Signal ist natürlich nicht Führung übernehmen.
Wie organisieren sich denn Hunde eigentlich in freier Wildbahn? Also gibt ja auch wahrscheinlich Sozialgefüge, ne? Ich habe das nur mal irgendwo gelesen, zum Beispiel, dass Wölfe sich auch sehr in flachen Hierarchien, das gibt, wenn sie in freier Wildbahn sind, ne? Also gibt es eine sehr starke soziale Ordnung, wo auch die alten Wölfe mit viel Erfahrung bestimmte Rollen einnehmen und die jungen und starken. Aber es gibt eigentlich nicht so eine harte pyramidale Hierarchie. So dieses genau. Bild vom Alpha-Wolf, das sind oft eben auch Sachen, die in Gefangenschaft interessanterweise man wohl beobachtet. Aber wenn die frei leben, organisieren die sich ganz anders. Gibt es bei Hunden auch ähnliche Phänomene?
Ja, also auch bei unseren Hunden, ähnlich wie bei den Wölfen, gibt es, je nachdem, welchem wissenschaftlichen Modell man glauben mag, schon auch ausgebildete Hierarchien, aber nochmal deutlich weniger als bei den Wölfen kann man eine klare Hierarchie ausmachen. Was es gibt, sind diese Dominanzbeziehungen, über die wir schon gesprochen haben. Das bedeutet, es gibt Hunde, die bestimmte Privilegien haben. Und diese Privilegien ohne große Diskussion, ohne dass immer wieder Streit entsteht, auch genießen können oder Entscheidungen durchsetzen können gegenüber dem anderen Hund in der Familie zum Beispiel. Das bedeutet aber nicht, dass ein Hund, der in diesem Familiengefüge den dominanten Part einnimmt, auch grundsätzlich alles immer zuerst darf zum Beispiel. Also zuerst aus der Tür rausgehen darf, zuerst an den Futternapf darf, alleine über das Spielzeug herrschen darf, sich hinlegen darf, wo er will und so weiter. Sondern auch da gibt es bestimmte Punkte, die sind diesem Hund wichtig. Also zum Beispiel der Zugang zu Futter. Anderes, Zugang zu Spielzeug, überhaupt nicht. Und dann kann es sein, dass der von außen aus Menschensicht rangniedrigere Hund mit dem Spielzeug alles machen darf, einfach weil es dem dominanteren Part, dem augenscheinlich ranghöheren, überhaupt nicht wichtig ist. Also es gibt diese Beziehungen zwischen den Hunden, und meistens gibt es dann auch aufgrund des Alters, aufgrund der Erfahrung einen Hund, der den dominanteren Part einnimmt. Bei 2, 3 Hunden vielleicht auch einen augenscheinlich Rang höheren. Aber ja, die Hierarchien sind relativ flach.
Okay, du sagst, Hierarchien sind flach, aber es gibt schon eine Rangordnung oder wechselt die dann auch situationsbedingt?
Die kann situationsbedingt wechseln. Also wer in einer Situation die Führung übernimmt, kann abhängig davon sein, in welcher Situation wir sind. Es gibt in gewachsenen Rudeln schon auch eine Aufgabenverteilung. Und eine stabile Gruppe, ein stabiles Rudel zeichnet schon auch aus, dass die Beziehungen und die Dominanz nicht immer wieder neu ausgehandelt werden muss. Aber auch die verändert sich natürlich. Also Hunde bleiben in der Gruppe, wenn es für sie Sinn macht, ordnen sich unter, wenn es für sie Sinn macht. Wenn aber der Hund, der die Führungsposition zum Beispiel bei der Verteidigung des eigenen Territoriums einnimmt, nicht mehr dazu in der Lage ist, weil er entsprechend alt ist oder krank ist, also keine sinnvollen Entscheidungen mehr treffen kann, nicht mehr sinnvoll führen kann, dann verändert sich das natürlich auch wieder. Dann wandern die Hunde entweder ab oder aber übernehmen selbst mehr Verantwortung.
Gibt es denn, bei Pferden kann man das ja beobachten, wenn man auf einer Herde ist und dann kommt ein neues Pferd hinzu, dann laufen so, würde ich das mal sagen, so Rangordnungsprozesse ab. Im Teaming würde man sagen, wenn jemand neu in ein Team, in eine Gruppe hinzukommt, dann laufen auch so Teambildungsprozesse ab. Man lernt sich kennen, es gibt vielleicht so eine Storming-Phase, wo man so Konflikte austrägt, dann fängt man an, Rituale zu klären, weil man ja nicht immer nur in so einer Storming-Phase sein möchte, weil man möchte ja irgendwann mal auch in so eine Phase kommen, wo man wirklich auch leistungsfähig ist als Gruppe. Ist sowas auch bei Hunden in ihrem Rudel zu beobachten, gerade wenn es Wechsel gibt von Hunden, die rein oder rausgehen?
Mhm, absolut. Also was man ganz häufig bei den Hunden beobachtet, ist, dass Hunde, die in ein Rudel kommen oder in eine gewachsene Gruppe kommen, erstmal kleinere Brötchen backen. Also erstmal nicht alles auspacken, was sie so an Verhaltensrepertoire haben, sondern sich erstmal ein bisschen umgucken. Wer trifft welche Entscheidungen? Welchem Hund ist was wichtig? Wie werden Auseinandersetzungen geklärt? Und wenn die eine Zeit lang beobachtet haben, werden sie dann in der Regel aktiver und aktiver, gehen vielleicht selbst in den einen oder anderen Streit, kommunizieren vielleicht selbst eher die eigenen Bedürfnisse. Und je länger der Hund in der Gruppe ist, desto eher sollte das dann wieder ein stabiles Gefüge geben. Aber auch das klappt nicht immer. Also es gibt auch Hunde, die kommen in Gruppen und können sich da überhaupt nicht einfügen.
Was macht eigentlich einen dominanten Hund aus? Also was ist die Qualität? Ich kann mir vorstellen, wenn du sagst, eine Gruppe zu lesen, Bedürfnisse einordnen zu können und so weiter. Also jemand, der da dominiert oder auch so eine Gruppe anführt, der braucht ja nicht nur körperliche Überlegenheit, sag ich mal. Ne? Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht gar nicht immer die größten Hunde sind in so einer Gruppe, sondern das hat ja auch was mit einer sozialen Intelligenz irgendwo zu tun. Also was macht einen dominanten Hund aus?
Also in der direkten Beobachtung sieht man bei dominanten Hunden Dominanzgesten gegenüber den anderen Hunden. Also es gibt schon immer wieder Verhalten, wie zum Beispiel räumliche Einschränkungen, die der dominante Hund ausführt und von dem anderen Hund akzeptiert wird. Aber ein wichtiges Merkmal ist neben diesen häufig einschränkenden Gesten, dass der dominante Part im Sinne der Gruppe agiert. Also zum Beispiel bei der Verteidigung des Territoriums gut unterscheiden kann zwischen tatsächlichen Gefahren und Reizen, um die man sich gar nicht kümmern muss. Wenn gemeinsam gejagt wird, zum Beispiel vorgibt, in welche Richtung man als Gruppe, als Rudel ausschwärmt, weil es da den größten Jagderfolg gibt. Also der dominante Hund führt sinnvoll, trifft sinnvolle Entscheidungen für alle Hunde, die sich da freiwillig unterordnen.
Wie ist denn das, wenn der keine sinnvollen Entscheidungen trifft? Also wenn die Gruppe merkt, der bringt das nicht so mit der Führung her. Das gibt es ja bei Menschen auch.
Ja. Wird er abgewählt?
Wird er abgewählt? Oder
gibt es dann einfach wieder einen Rangordnungskampf, wo dann jemand anderes, also ein anderer Hund in der Gruppe, dann nach oben kommt und sagt, dann übernehme ich jetzt mal die Führung?
Genau.
Du kannst es nicht mehr?
In dem Moment, wo die Führung nicht da ist, wird sie einfach gesetzt, ersetzt, neu ausgebildet.
Aber sie ist immer da, oder?
Sie ist in einer harmonischen Gruppe immer da.
Aber wir haben ja oft auch Organisationen, wo man das Gefühl hat, oder wenn wir auch drin sind, wo wir es auch beobachten und auch bewerten, Es gibt gar keine Führung.
Ja, genau, da ist ein sogenanntes Führungsvakuum. Aber sozusagen die Gruppe arrangiert sich dann irgendwie selbst. Man lässt sich so in Ruhe, ne? Mhm. Alle strecken den Kopf ein, aber es ist irgendwo führungslos. Und das merkt man dann auch. Deswegen war für mich die Frage, wenn Führung in einem Rudel eigentlich was Überlebenswichtiges ist, dann kann sich so ein Rudel das ja eigentlich nicht leisten. Ne? Also wenn der dominante Hund uns immer an Stellen führt, wo es kein Futter gibt, sollten wir uns überlegen, ob wir da weiter mitmachen oder nicht. Ne?
Ja, absolut, genau.
Und das ist die Frage, wie regeln die das? Also gibt es dann einen, der sagt, ich fordere den heraus und keine Ahnung, über eine Konfrontation oder wendet sich die Gruppe von dem ab? Es könnte ja auch, also einfach ein sozialer Ausschluss und sagen so, morgen gehen wir woanders hin und er geht alleine irgendwo hin. Also wie regelt so eine Hunderudel sowas?
Beides gibt's. Also sowohl die Darstellung der eigenen Führungsqualität durch eine direkte Auseinandersetzung mit dem ehemals dominanteren Hund, aber auch durch Antesten der rangniedrigeren Hunde. Also akzeptieren die rangniedrigen Hunde die neue Führungsperson, ja oder nein? Falls nein, gibt es dann in der Regel auch wieder Auseinandersetzungen, wo zum Beispiel demonstriert werden kann, wie schnell man ist, wie stark man ist, wie gut man Konflikte zwischen anderen Hunden klären kann. Also diese Führungsqualität muss schon unter Beweis gestellt werden. Und in dem Moment, wo der Stuhl des alten Chefs wackelt, beginnen halt eben andere Hunde nochmal kräftig daran zu sägen.
Du redest immer über Dominanz. Wir dürfen es aber, glaube ich, nicht verwechseln mit Gewalt und Aggressivität, oder?
Genau. Also ein dominanter Hund ist kein aggressiver Hund. Man kann durch aggressive Kommunikation durchaus auch mal klarstellen, dass man der dominantere Part in dieser Beziehung ist. Aber Dominanz bedeutet auch, dass in dieser Beziehung ein Part sich unterordnen muss. Und diese Unterordnung wird nicht stabil sein, wenn sie nur darauf basiert, dass der andere aggressiver ist, den anderen nur einschränkt, immer draufhaut, sondern das ist etwas, was freiwillig passiert.
Aber es ist sozusagen ein Zeigen von Grenzen, also vielleicht also eine aktive Einforderung einer Konfrontation auch. Manchmal ist es ja auch so, ich habe da schon mal Videos gesehen, dass das einfach auch Hunde sind, die einfach nur so präsent sind, die dann so dastehen und dann die anderen eher aggressiv sind, ne? Und sie eigentlich ganz ruhig darauf reagieren, ne? Und dann vielleicht nur mal kurz zucken und dann ist der andere irgendwie ruhig, ne? Also dieses Signalisieren von Überlegenheit, das ist ja gar keine, sozusagen keine Auseinandersetzung jetzt auf Leben und Tod so ungefähr oder kein Kampf, sondern es ist nur eine Art Gestik für meine Laienaugen.
Genau, und das ist nicht nur für Laienaugen so, sondern je stabiler die Beziehung zwischen zwei Hunden ist.
Also die Kommunikation der inneren Haltung des Hundes eigentlich. Mhm. Ne? Also Dominanz ist etwas, was Präsenz ausstrahlt und das checken die anderen dann, auch wenn sie laut sind und kläffen und Zähne fletschen und das beeindruckt den einfach gar nicht, ne?
Und je subtiler die Kommunikation ist, je kleiner die Gesten sind, also jetzt in dem Beispiel der Hund, der gar nicht auf das Gegenüber großartig eingeht, desto gefestigter ist er auch in seiner Position.
Wie groß sind diese Rudel? Was ist so eine optimale Hundegruppengröße?
Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Also bei den Haushunden sind es ja in der Regel 1, 2, maximal 3 Hunde bei den allermeisten, die sich ja dann aber auch nicht ausgesucht haben, sich zu einer Gruppe zusammenzuschließen, sondern da war es ja auch wieder der Mensch. Bei Straßenhunden beobachtet man sehr unterschiedliche Gruppengrößen und auch da gar nicht so gefestigte Gruppen. Also was man immer mal wieder hat, dass 2, 3 Hunde irgendwie gemeinsam unterwegs sind, dann aber auch für eine Jagd zum Beispiel sich nochmal zu einer größeren Gruppe zusammenschließen. Und sobald dieser Zweck der Jagd erfüllt ist und alle satt und zufrieden sind, löst sich diese Gruppe dann teilweise wieder auf in Untergruppen.
Also das heißt, die Hunde sind gar nicht so als festes Rudel immer zu sehen, das sind auch Einzelgänger?
Genau, es gibt auch die Einzelgängerhunde und ganz streng genommen bedeutet ja Rudelfamilie, das sieht man ganz viel bei Wölfen, dass da 1, 2 Generationen wirklich harmonisch zusammenleben und dann aber irgendwie die dritte Generation, wenn die dann kommt, die der Generation davor langsam auswandert, also ein eigenes Rudel bildet, eine eigene Familie gründet. Bei den Gruppen sind es Hunde, die sich zusammenschließen, weil es für sie sinnvoll ist. Da gibt es keine familiären oder häufig keine familiären Strukturen.
Ist jetzt schwieriger, wenn ich jetzt eine Familie habe, vierköpfige Familie, und die haben jetzt zwei oder drei Hunde, dass ich dann sozusagen zwei komplette unterschiedliche Systeme habe. Einmal die drei Hunde, die in irgendeiner Art und Weise eine Gruppe bilden, und dann nochmal die Familie, die ja auch eine Gruppe bildet, und trotzdem sollen ja eigentlich alle gemeinsam, die drei Hunde und die vier Familienmitglieder, ein Team sein. Ist das eine besondere Herausforderung? Oder birgt das eine Gefahr, dass dann die dreiköpfige Hundegruppe für sich alleine anfängt, autonom zu sein?
Es kann beides passieren. Also es kann funktionieren, dass die artübergreifende Gruppe harmonisch funktioniert. Es kann aber auch sehr schnell passieren, dass die Hunde untereinander eine Gruppe bilden und sich eine Dynamik entwickelt, die von den Menschen nicht mehr gut kontrollierbar ist.
Hast du eigentlich aus deiner Erfahrung mit den Hunden was im Umgang mit Menschen gelernt? Also kann man Dinge übertragen aus deiner Sicht? Bei mir ist es vielleicht der eine oder andere Groschen, zumindest in der Analogie, jetzt mal gefallen. Also auch das Verständnis von Dominanz und so. Ich glaube, da kann man schon ein bisschen ähnliche Dinge auch beobachten. Wenn du sagst, auch Menschen, die eine Präsenz ausstrahlen, die eine Ruhe ausstrahlen, und man sagt, hey, dem vertraue ich, der weiß, was er tut, oder die weiß, was sie tut. Ne? Auch Kompetenz, ich bin kompetent, ich weiß, wovon ich rede, wo du sagst, jo, der weiß das besser wie ich, da kannst du mitgehen, so ungefähr. Ne? Auch das ist ja eine freie Entscheidung. Mhm. Und für mich waren auch immer, wenn ich mich an Führungspersönlichkeiten orientiert habe, waren das eigentlich immer, also fand ich immer faszinierend, Führungspersönlichkeiten, die nicht per Dekret geführt haben, sondern das waren einfach Menschen, die sich diesen Leuten angeschlossen hast, wenn du Leute wie Gandhi oder solche Leute oder Nelson Mandela oder so, ne, dass Leute wie Mandela, ne, also Erlebnisse hatten, die sie als Charakter geprägt haben. Das sind jetzt bestimmt keine Leute, die jetzt Führungskarrieren angestrebt haben, so, sondern das kam einfach durch ihre Persönlichkeit. Ne? Mhm. Und ähnlich könnte ich mir vorstellen, dass es bei Hunden, zumindest war es jetzt so die Analogie, was auch nochmal interessant wäre, ob bei Hunden das auch genetisch ist. Also ist Dominanz wahrscheinlich, ne? Dominanz, Veranlagung in einem Hund, ist das etwas Genetisches oder ist das etwas, was der durch sein Sozialverhalten kultiviert?
Das ist etwas, was sich durch die Umgebung und dadurch auch durch das soziale Umfeld ausbildet. Es gibt Hunde, die werden mit einer gewissen Bereitschaft, auch in aggressive Auseinandersetzungen zum Beispiel zu gehen, geboren. Und sind dann dementsprechend auch eher die Hunde, die bereit sind, solange noch nicht geklärt ist, wer in der Beziehung der Dominantere ist, eben in die Auseinandersetzung zu treten. Aber es gibt nicht den geborenen Anführerhund, es gibt nicht den geborenen dominanten Hund, weil Dominanz eben keine Charaktereigenschaft ist, sondern immer eine Beziehung beschreibt.
Mhm, die Qualität einer Beziehung, ja. Das ist interessant, ich frage deswegen, weil das ja auch so ein bisschen in der Diskussion ist. Also ist Führung sozusagen etwas Erlerntes oder ist das etwas, ne, Charisma kannst du nicht entwickeln, sondern ne, das hast du, du hast es nicht. Da gibt es ja auch viel Diskussionen drüber. Ne? Und deswegen war es mal interessant zu verstehen. Aber du sagst, das ist etwas, was sich schon durch Lernen, durch Beziehungslernen entwickelt, genau, sich Führungsqualität. Ne? Also genau. Das ist eine Beziehungsintelligenz eigentlich. Ne?
Genau. Und auch, was ich im Training immer wieder merke, wir Menschen oder viele Menschen können lernen, Führung zu übernehmen. Aber es gibt eben auch immer wieder die, die es nicht schaffen werden. Jetzt können wir bei den Hunden die ein oder andere Entscheidung treffen, die in anderen Kontexten nicht möglich ist. Also sowas wie die einfache Abgabe eines Hundes oder den Alltag so anzupassen, dass man überhaupt gar keine Führung übernehmen muss, weil es überhaupt gar keine Konfliktpotenziale im Alltag gibt. Das ist bei den Hunden immer noch eine Option für die Menschen, die tatsächlich nie in diese Führungsrolle finden werden.
Wie sehr ist entscheidend, wie der Hund sozialisiert worden ist? Weil ich mir gut vorstellen kann, es ist ein Riesenunterschied, ob ich in einem, als Welpe in einem Familienzusammenhang aufgewachsen bin und auch längere Zeit bei der Mutter war, im Vergleich zu, keine Ahnung, ich komme aus dem Shelter, du arbeitest ja auch mit Tierheimen zusammen. Ich glaube, auch dein Hund, den du hast, Carlito, der war ja auch mehrere Monate im Tierheim. Was spielt dann in dem Zusammensein mit den Menschen diese Sozialisierungserfahrung eine Rolle?
Also wie der Hund aufgewachsen ist, wie er sozialisiert ist, spielt eine extrem große Rolle. Und was man auch nicht unterschätzen darf, dass ja Sozialisierung auch jetzt bei einem Welpen, den wir aufnehmen, nicht nur dann stattfindet, wenn wir mit dem Hund in die Hundeschule gehen, sondern ganz viel ist ja schon davor passiert. Also bevor ein Hund so alt ist, dass er bei einem Menschen einziehen kann, hat ja auch schon Sozialisierung stattgefunden. Und abhängig davon, was in einem gewissen Alter mit dem Hund passiert, kann man das später nochmal aufholen oder auch nicht. Also bestimmte Eindrücke, die in den ersten Lebenswochen einfach fehlen, wird man ein Hundeleben lang merken. Und so kann es eben auch sein, dass der Hund vom Vermehrer oder aus dem Auslandstierschutz, der die Umgebung, wie wir sie hier vielleicht haben, nie kennengelernt hat, immer Probleme damit haben wird. Und ein Hund, der gut sozialisiert ist, bringt eine gute Umweltsozialisierung mit, eine gute Sozialisierung auf den Menschen mit, also eine gewisse Stumpfheit in der Kommunikation, eine gewisse Bereitschaft, mit dem Menschen zusammenzuarbeiten, auch schon die Lernerfahrung, dass es sinnvoll ist, sich dem Menschen anzuschließen, die Erfahrung, dass ganz viele Umweltreize, Stadtreize, wie auch immer, nicht großartig bedrohlich sind, dass gewisse Motivation, Ideen, die so ein Hund mitbringt, durchaus auch mal fallen gelassen werden können, also sowas wie der Katze hinterherjagen. Das muss man nicht, weil man kann auch dem Bällchen hinterherjagen, was irgendwie der Mensch schmeißt. Das sind so Faktoren, die das weitere Zusammenleben bestimmen.
Und gibt es auch so Traumata bei Hunden? Und kann ich die behandeln?
Auch das gibt es. Also das, was wir bei Menschen kennen, Trauma, Furcht, Angst, das haben wir auch im Zusammenleben mit den Hunden und im Hundetraining ganz häufig. Echte Traumata lassen sich nicht auflösen. Ängste, Traumata lassen sich überlagern und durch ganz viel Management der Führungsperson, also durch ganz viel Management im Alltag von dem Menschen, lässt sich damit gut leben in ganz vielen Fällen. Aber es gibt Erfahrungen, die ein Hund machen kann, die ihn ein Leben lang prägen.
Zum Abschluss muss ich nochmal einen ganz wichtigen Aspekt ansprechen, nämlich die Frage, welcher Hund passt eigentlich zu mir? Wenn wir in Organisationen sind und uns überlegen, welche Menschen passen am besten zu meinem Team, dann bin ich ja auch in so einem inneren Auswahlprozess. Also, für ITler, was ist da der richtige Hund?
Für ITler wäre ja ein Hund geeignet, der vielleicht sehr genau ist. IT hat ja viel auch mit Mathematik zu tun. Ich würde sagen, etwas, was sich im weitesten Sinne vielleicht auch ganz gut programmieren lässt, ich würde mal auf den Schäferhund vielleicht gehen.
Und bei einem Juristen?
Bei einem Juristen, mit Jurist verbinde ich auch wieder eine Genauigkeit, aber auch ganz viele Regeln eventuell. Und deswegen würde ich mal sagen, zu dem Jurist würde passen, da muss ich länger überlegen, zu dem Jurist würde passen.
Was wäre denn noch einfacher? Vielleicht sowas, was Kreatives, so ein total verspielter, verrückter Charakter von Hund. Gibt es das auch? Der total verplant ist und irgendwie, wo man gar nicht weiß, was der als nächstes macht.
Also sehr kreativ, würde ich sagen, sind zum Beispiel die Pudel. So, Pudel sind meistens nicht besonders schwer zu trainieren und bringen aber viele Ideen mit, sind gut in der Lösungsfindung und sind dementsprechend ein bisschen kreativ.
Also so für Innovationsteams, wenn es darum geht, Neues zu entdecken, auch vielleicht mal Dinge zu hinterfragen, mal out of the box zu denken, da wären dann die Pudel schon die richtigen.
Ja, da würde der Pudel ganz gut reinpassen.
Was würdest du denn einem Verwaltungsbeamten raten?
Einem Verwaltungsbeamten?
Eine Katze.
Ich habe jetzt an den Basset gedacht vielleicht.
Ja, den Basset. Wieso denkst du an den Basset?
Naja, irgend so was Langsames, hinterhertrottelndes.
Ja, ja, das finde ich eine gute Begründung. Auf den Basset können wir uns einigen.
Vertriebler, das sind auch so richtige Jäger. Gibt es da Hunde, die einem Vertriebler, der immer wieder den nächsten Kunden anspricht und den nächsten Deal machen möchte.
Sehr hartnäckig ist.
Genau.
Irgendein Terrier im besten Fall.
Der sich so richtig festbeißt
beim Kunden. Der sich richtig festbeißen kann.
Ein Wadenbeißer.
Sehr eigenständig ist.
Der würde auch für den Jurist passen. Ein Wadenbeißer. Ein Dackel vielleicht.
Dackel?
Gibt es denn Hunde, die immer Recht haben?
Das kommt so ein bisschen drauf an, aus welcher Sicht man das sieht.
Ja, das wäre wieder die Katze. Also.
Die geht zumindest mit dem Selbstverständnis, dass sie immer Recht hat durch die Geld.
Dann haben wir noch so Hütehunde, die die Herde zusammenhalten. kenne das aus meinem eigenen Familienleben, ja, so ein Hütehund, die immer guckt, dass wir auch alle nicht zu weit weglaufen. Welche Berufsgruppe wäre für einen Hütehund geeignet?
Spontan fällt mir ein, der Kindergärtner, der ja auch irgendwie die wilde Truppe gut zusammenhalten muss. Und wenn es gut läuft, dann auch alle Menschen in Führungsverantwortung, die ein Team zusammenhalten wollen. Also auch sowas wie ein Coach vielleicht, könnte ich mir sehr gut die Parallele zum Hütehund vorstellen, weil er das Team vielleicht auch wieder zusammenbringt, wenn der ein oder andere in eine andere Richtung geht als die übrigen Menschen.
Da gibt es auch so richtige Hunde, die ja so Agility machen, so sportlich aktive Hunde für unsere Hochleistungsmenschen in Organisationen, für die High Performer. Was war da der richtige Hund?
Da sehe ich so einen Malinois vor mir, also so einen belgischen Schäferhund, der 100-mal hintereinander dasselbe machen kann und sich darin sehr, sehr perfektionieren kann und ja auch körperlich das mitbringt, was man im Hochleistungssport braucht.
Kommen wir nochmal auf die ernstzunehmenden Kriterien zum Abschluss zu sprechen. Also wenn ich mir jetzt als Mensch für meine Familie, für mein Zuhause, für die Beziehung mit mir den richtigen Hund auswählen möchte, auf was muss ich da achten?
Also ich finde es ja schon mal gut, wenn man sich überhaupt diese Frage stellt, weil das ja ganz viele Menschen gar nicht tun. Viele Menschen haben eine gewisse Vorstellung davon, wie es mit Hund sein wird, können aber gar nicht genau beschreiben, gar nicht genau nennen, was sie denn eigentlich wollen. Also so eine Wunschvorstellung ist zum Beispiel, gemeinsam mit dem Hund spazieren zu gehen. Und wenn man dann nachfragt, warum geht das nur mit Hund? Dann kommt zum Beispiel die Aussage, naja, es ist einfach der Motivator, der Hund, der muss ja raus und dann kann ich eben mit rausgehen. Aber was dann vergessen wird, ist, was bringt es denn dem Hund? Also sich zu fragen, nicht nur, was wünsche ich mir? Was muss der Hund für mich erfüllen? Wo muss er sich zurücknehmen? Was muss er leisten können? Sondern auch die Frage, was kann ich dem Hund bieten? Ist ganz wichtig bei der Auswahl eines Hundes. Denn wenn man einfach nur spazieren gehen will zum Beispiel, dann würde es auch irgendwie ein altes Exemplar tun, was keine besonders großen Ansprüche hat. Irgendwie so der 12-jährige Dackel aus dem Tierheim wäre ein guter Spaziergangsbegleiter. Wenn ich aber einen Hund aufnehme, dem ich etwas bieten muss, dann muss ich mich vorab schon darauf festlegen, was ich bereit bin, einzubringen, zu leisten. Also bin ich zum Beispiel dazu bereit, nicht nur spazieren zu gehen, sondern über eine bestimmte Dauer spazieren zu gehen oder auf dem Spaziergang noch bestimmte Beschäftigungsformen mit einzubauen, um dem Hund eben gerecht zu werden.
Ich hätte auch nochmal an so Kriterien gedacht, wie viel Zeit habe ich eigentlich? Wie ist meine Lebenssituation? Bin ich oft unterwegs? Kann ich den Hund mitnehmen in meinen beruflichen Alltag? Oder auch, wie sind meine räumlichen Verhältnisse? Spielt das auch eine Rolle bei der Auswahl?
Genau, im zweiten Schritt sind das dann die konkreten Fragen. Also übergeordnet muss ich mich fragen, was erwarte ich von dem Hund und was kann ich dem Hund bieten? Aber dahinter stehen ja dann so Fragen wie viel Zeit habe ich zum Beispiel, um sie in den gemeinsamen Alltag mit dem Hund zu investieren? Was für Kenntnisse bringe ich mit? In welcher Umgebung wohne ich? Also mit welchen Reizen muss der Hund zurechtkommen? Was darf er zum Beispiel tun oder was darf er nicht tun? Wenn der Hund in der Etagenwohnung bellt, ist es ein Problem. Wenn er auf meinem 2 Hektar großen Grundstück bellt, wahrscheinlich weniger. Das sind dann die konkreteren Fragen, die man sich stellen muss.
Also es heißt, ähnlich wie auch, wenn wir Menschen einstellen in unseren Firmen, sollten wir uns Zeit nehmen und auch gut überlegen, wer zu uns passt. Und so ist es dann auch, wenn wir uns einen Hund anschaffen, ob vom Züchter oder aus dem Tierheim oder von jemandem anderen übernommen.
Genau, so sollte es sein.
Marcel, vielen herzlichen Dank für die tiefer gehenden Einblicke in die Mensch-Hunde-Interaktion. Ich glaube, wir haben einiges an Beziehungsarbeit gelernt und wir haben auch gelernt, dass wir mehr hingucken müssen, dass wir mehr beobachten müssen und dass wir die Bedürfnisse der anderen in unserem Team als Führungskräfte dann doch besser kennen und schätzen und auch darauf eingehen müssen, wenn wir gute Führungskräfte sein wollen. Aber am Ende steht aber auch, man kann das nicht verordnen, man muss sich das verdienen. So habe ich das zumindest aus deinen Ausführungen heute gelernt. Vielen Dank, dass du hier warst. Alles Gute.
Danke für die Gelegenheit, das Hundetraining nochmal aus einer ganz anderen Perspektive zu sehen.
Der Moment der Wahrheit mit Michael Pachmeier und Carsten Hendrich. Überall, wo es Podcasts gibt.